Ja, ich freue mich, dass ich heute bei Ihnen, bei euch mit dabei sein darf im Gottesdienst. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Christian Siegele. Ich arbeite für die Entsendeorganisation Christliche Fachkräfte International, mit der Simon Scherrible im Südsudan ist. Meine Aufgaben sind die Personal- und Projektbetreuung in Ostafrika, im Mittleren Osten und in Zentralasien. Und darunter fällt eben auch der Südsudan. Und so bin ich regelmäßig mit dem Simon Scherrible im Kontakt und bin so als Ansprechpartner, da stehe ich zur Verfügung. Ich freue mich, dass wir so einen kleinen Einblick bekommen haben über die Arbeit, die Across im Südsudan durchführt. Und Simon unterstützt die gesamte Arbeit im IT-Bereich. Denn zu jeder großen oder auch kleinen NGO gehörte heute großer Hintergrund an IT, an Server, an Computer. Und da ist eben Simon Spezialist und super im Einsatz. Ich darf liebe Grüße auch ausrichten von unserem Leiter Bernd Lutz. Er ist regelmäßig bei Ihnen in der Gemeinde und heute vertrete ich ihn. Ja, vor 2 Jahren war ich auch schon mal hier bei der Entsendung vom Simon, damals in einer ganz anderen Form. Damals saßen wir dicht beieinander, Reihe an Reihe, und haben so die Entsendung von Simon miterlebt. Heute ganz anders. Sie sitzen wahrscheinlich zu Hause. Vielleicht knistert noch irgendwo das Kaminfeuer, weil es gemütlich zu Hause ist. Oder Sie haben sich nochmal eine Tasse Tee eingeschenkt. Wie schön, ein warmes Zuhause zu haben. Und um das soll es auch heute in der Predigt gehen. Es gibt so ein schönes Werbeslogan: Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause. Kennen Sie sicherlich eine Werbung für ein Eigenheim und die Finanzierung dazu? Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause. Wer wünscht sich nicht ein Zuhause, das wir jetzt gerade so erleben? Und vielleicht mehr denn je zuvor, wenn wir nicht so rausgehen können und Menschen treffen können. Es ist schön, ein Zuhause zu haben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber nach einer langen Autofahrt, nach einem Urlaub, wenn dann an der Autobahn die Burg Teck erleuchtet ist, bald zu Hause. Zu Hause sein in den eigenen 4 Wänden. Gibt es etwas Schöneres? Es gibt auch Menschen, die haben ein ganz anderes Verständnis von Zuhause. Da ist es nicht das Gebäude, die Haustür, das gemütliche Sofa. Nein, es sind Menschen. Dort, wo bestimmte Menschen sind, dort gibt es Zuhause. Und dieses Phänomen gibt es vor allen Dingen bei Menschen, die viel umziehen. Wir denken an Missionare, Missionarskinder. Sie haben ihr Zuhause nur da, wo die Eltern sind. Entwicklungshelfer, Diplomaten, Diplomatenkinder, Leute, die viel unterwegs sind, sie haben kein Zuhause in irgendwelchen 4 Wänden, das Eigenheim, das Gemütliche, sondern ihr Zuhause ist die Familie, die Menschen, die sie prägen. Es gibt auch andere Menschen, wenn sie an Zuhause denken, dann sind sie in Erinnerungen, da ihr Gebäude, das ihr Zuhause war, oder liebgewonnene Menschen gar nicht mehr da sind. Wir denken an die Menschen, die bei uns ein neues Zuhause suchen und noch gar nicht angekommen sind. An die Syrer und Iraker, die uns bekannt sind. Ja, so gibt es vieles, was mit Zuhause verbunden wird. Und unser Bibeltext, der quillt auch so nach diesem Wunsch eines Zuhauses. Heute geht es um das Volk Israel, die im Exil sind. Und das Versprechen, das Gott ihnen gegeben hat, ihr werdet zurückkommen in euer Zuhause nach Jerusalem. Ich möchte diesen Bibeltext nicht ganz heute lesen, weil es eben 2 Kapitel sind, aber ich werde Teile davon rauslesen und andere werde ich zusammenfassen. Ich möchte uns vorlesen aus Esra Kapitel 1, die Verse 1 bis 6. Im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit erfüllt würde das Wort des Herrn, durch das der Mund Jeremias gesprochen war, der Geist des Kyros, des Königs von Persien, dass er seinen ganzen Königreich mündlich und auch schriftlich verkünden ließ. So spricht Kyros, der König von Persien. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben. Und er hat mir befohlen, ihm ein Haus zu Jerusalem, zu Juda zu bauen. Wer nun unter euch von seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott, und er ziehe hinauf nach Jerusalem in Juda und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israel. Das ist der Gott, der zu Jerusalem ist. Und wo auch immer einer übrig ist, dem sollen die Leute des Ortes, an dem er als Fremdling gelebt hat, helfen, mit Silber und Gold, Gut und Vieh, außer dem, was sie aus freiem Willen für das Haus Gottes zu Jerusalem geben. Da machten sich auf die Häupter der Sippen aus Juda und Benjamin und die Priester und Leviten, alle, deren Geist Gottes erweckt hatte, um hinaufzuziehen und das Haus des Herrn Jerusalem zu bauen. Und alle, die um sie herum wohnten, halfen ihnen mit allem, mit Silber und Gold, mit Gut und Vieh und Kleinod, außer dem, was sie freiwillig gaben. Und dann lesen wir weiter, dass der König von Kyros ihnen diese Schätze des Tempels zurückgab, die damals erobert wurden. Wir reden da von goldenen und silbernen Bechern, insgesamt 5.400 Gegenständen aus Gold und reinem Silber. Was für ein Reichtum, das sie zurückbekommen haben. Und dann geht es weiter im zweiten Kapitel. Da ist die Überschrift Verzeichnis der Heimkehrer. Hier geht es um jeden Einzelnen, der aus dem Exil zurückging nach Jerusalem. Spannend zu lesen, wenn jemand auf der Suche nach einem Namen ist, falls ein Baby unterwegs ist, es lohnt sich zu lesen, weil ganz, ganz viele Namen drin vorkommen. Und es ist immer erwähnt, die Söhne des zum Beispiel Bens 760. Und so werden die Zahlen alle genannt. Ein ganz wertiges Kapitel, obwohl wir uns vielleicht manchmal fragen, warum steht es denn so in der Bibel überhaupt drinnen? Warum ist es denn so wichtig? Aber dafür möchte ich mir später nochmal Zeit nehmen. Ja, das Volk Israel war 70 Jahre im Exil, 70 Jahre verschleppt, 70 Jahre Ausländer, 70 Jahre ohne religiöse Rituale, denn sie waren nicht in Jerusalem, sie waren nicht am Tempel, sie hatten keinen Tempel. Die traditionelle Weise war für die Juden da im Tempel anzubeten und Gott zu suchen. Auch alles rund um Sündenvergebung, Gottes Gnade, all das war nur im Tempel möglich. Was für eine schwierige Zeit, was für schwierige 70 Jahre. Sicherlich, und das kann ich mir gut vorstellen, sind viele Lebensgewohnheiten und Traditionen, haben sie an das Persische Reich adaptiert. Und im Kapitel 10 bei Esra kommt es später noch heraus. Es entstanden einige oder viele Mischehen, die später dazu führten, dass es auch nochmal einen Bruch im Volk gab. Es gab da diese Familien mit rein jüdischen Wurzeln und es gab dann auch Familien aus Mischehen, interkulturelle Wurzeln. Und wo findet man da seinen Platz? Am stärksten, vermute ich, war die Herausforderung in der Fremdheit, seinen Glauben zu leben. Ohne Tempel, ohne all das drumherum, was ihnen wichtig und wert und teuer war. Und was Gott auch ihnen angegeben hat. Im Alten Testament lesen wir immer davon, was für Rituale möglich und nötig waren, um in Kontakt mit Gott zu treten. Ja, Rituale sind auch heute für uns noch ganz, ganz wichtig und sie haben hohe Bedeutung. Ich könnte Ihnen wahrscheinlich jetzt im Dezember zwischen 20 und 30 Rundbriefe vorlesen von unseren Auslandsmitarbeitern, die alle in einen ähnlichen Tenor hineingehen, die sagen, ja, die Adventszeit hat begonnen, doch in unseren Ländern, wo wir leben, ob in Südamerika oder in Afrika oder in Asien, da gibt es keine Tannenzweige, da gibt es keine Lichterketten, da gibt es keinen Adventskranz. Weihnachtskekse backen wird schwierig, wenn es die Lebensmittel dazu nicht gibt. Eigentlich fehlt alles, um in Weihnachts- und Adventsstimmung zu kommen. Und wir, die hier in Deutschland leben, haben das sicherlich in einer anderen Art auch erlebt. Die Pandemie hat so manches durcheinandergebracht, was mit Tradition und guten Werten in der Weihnachtszeit verbunden war. Für viele war es wahrscheinlich auch dramatisch, da eine innere Leere entstanden ist, die nicht zu füllen war, weil sie in einer Tradition verhaftet waren, die sie so nicht mehr leben konnten. Natürlich wissen wir, und das ist auch gut so, und auf das wollen wir uns immer wieder auch berufen, wir können die Geburt Jesu ohne jegliche Tradition feiern. Ohne jegliche Tradition wissen wir, dass an Weihnachten Jesus auf die Welt kam. Und das braucht keine Rituale und das braucht keine traditionellen Bräuche. Dennoch hat es mit uns was gemacht und unsere Auslandsmitarbeiter irgendwo in anderen Ländern, es macht was mit uns, wenn plötzlich Traditionen und Bräuche nicht mehr da sind. Und so kann ich mir es auch vorstellen, war es für die Juden im Exil. Es war schwierig, irgendwie sein Leben zu gestalten, seine Identität zu behalten. Vielleicht fragen Sie sich nun, warum schmücke ich das so aus? Warum betone ich so sehr all diese Dinge, die die Juden so im Exil erlebt haben? Mir ist es wichtig, dass wir die Tiefe und die Not erfassen oder einigermaßen erfassen können, was es bedeutet, im Exil als Ausländer zu leben, was es bedeutet hat für die Juden, so in einer ganz anderen Kultur zu leben. Ich habe mich zu dem Thema Exil der Juden mit einem Theologe und Historiker mal unterhalten. Und er hat gesagt, dass eben die jüdische Sprache nach diesem ersten Exil schon sich ganz stark verändert hat und auch bis heute das noch erkennbar ist. Auch Kulturgut und jüdische Tradition gingen in der Zeit des Exils verloren. Und wie schon vorhin gesagt, die Mischehen, die entstanden sind, führten zu extremen Spannungen innerhalb des jüdischen Volkes. Es gibt diesen bekannten Vers aus Johannes 1, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Wir kennen diesen Vers und das ist ein Link dazu, dass es innerlich zu Spannungen geführt hat. Denn in Nazareth waren sehr, sehr viele Leute angesiedelt nach der Zeit des Exils, die eine Mischehe lebten, die keine rein jüdischen Wurzeln mehr hatten. Auf sie wurde mit dem Finger gezeigt, was kann schon aus Nazareth Gutes kommen. Also Stigmatisierung war plötzlich da. Mit Heiden in Verbindung gebracht zu werden, das waren Schwierigkeiten. Es war manchmal fast Menschen zweiter Klasse. Ähnliche Situationen trifft nicht nur das Volk Israel, sondern viele, viele Millionen Menschen noch heute erleben diese schwierige Situation. Heimat verlassen zu müssen, hat Konsequenzen, große Konsequenzen. Laut der Vereinten Nationen gab es im Jahr 2020 80 Millionen Flüchtlinge. Ein Bruchteil davon erleben wir hier in Deutschland und ein Bruchteil davon sehen wir auf den Bildern im Fernsehen. Eines dieser Länder ist eben auch der Südsudan mit 2,2 Millionen Flüchtlingen. Es wäre zu komplex, Ihnen zu berichten, warum es diese Flüchtlinge gibt. Und es ist auch ziemlich verworren, die ganze Situation des Landes. Dennoch gibt es ein sehr spannendes Phänomen im Südsudan, dass wir auf der einen Seite erleben, dass Menschen den Südsudan verlassen, weil ihre Heimat nicht mehr sicher ist. Aber wir erleben auch, dass es Rückkehrer gibt. Südsudanesen, die 30, 40, 50 Jahre im Exil in Nachbarländern gelebt haben, in den ersten Bürgerkriegsjahren und jetzt zurückkehren in ihre Heimat. Auch sie haben keine Identität mehr. Auch bei ihnen ging vieles verloren. Viele derer haben in arabischen Ländern gelebt, mussten die arabische Sprache lernen, die Kinder waren in Koranschulen, ob sie es wollten oder nicht. Damals, in der Kindheit, war man auf dem Dorf, hat Kühe und Ackerbau betrieben und dann 30 Jahre in Slum-ähnlichen Verhältnissen in den Großstädten der arabischen Ländern oder den afrikanischen Metropolen. Vieles war zerbrochen. Vieles an Kultur und eigener Identität, an Würde war nicht mehr da. Und solche Menschen versuchen dann zurückzugehen in ihre Heimat. Die Tradition des Dorfes ist nicht mehr vorhanden, das Dorfleben funktioniert nicht mehr, die Großfamilie kann sich nicht mal unterhalten, da die einen im Arabischen aufgewachsen sind, die anderen Englischsprachigen, wiederum andere im Französischsprachigen Afrika. In so einem Umfeld lebt Simon, in so einem Umfeld arbeitet er, das ist sein Arbeitsalltag, mit Menschen zusammen sein, denen alles zerbrochen ist, denen Kultur, Tradition, alles genommen wurde. Und das Einzigste, an das sie sich festklammern, ist das Zuhause, das sie bei Gott haben, Zuhause bei Jesus Christus. Nun aber zurück zum Bibelvers, denn ich könnte noch viel über den Sudan oder über den Südsudan reden. Ein Vers, den ich näher beleuchten möchte, ist der Vers 4. Ich habe ihn, es ist hier eingeblendet und ich möchte ihn kurz vorlesen. Und wo auch immer einer übrig geblieben ist, dem sollen die Leute des Ortes, an dem er als Fremdling gelebt hat, helfen mit Silber und Gold, Gut und Vieh, außerdem, was sie aus freiem Willen für das Haus Gottes zu Jerusalem geben. Ein extrem komplexer Satz, finde ich. Man muss mehrmals drüber schauen. Aber es lohnt sich, ihn näher hinzuschauen. Da geht es zuerst um die Übriggebliebenen. Das heißt, es gab Juden, die irgendwo nicht aus eigener Kraft ihr Hab und Gut zusammenpacken konnten, um zurück nach Jerusalem zu gehen. Da heißt, der König gibt selbst einen Auftrag und sagt, bitte achtet auf die, dass niemand übrig bleibt. Und sie sollen dann mit Gold und mit Silber, mit Gut und Vieh ausgerüstet werden, damit sie zurückgehen können in ihre Heimat. Ein zweiter Punkt, den wir darin sehen, wenn wir genau hinschauen, ist, dass der Auftrag nicht an die Juden geht, dass wir sagen, ja, die reichen Juden, Wohlhabenden sollen auch darauf achten, dass auch wirklich alle gehen. Nein, hier geht es um die Leute des Ortes. Die Perser waren aufgerufen von ihrem König, darauf zu achten, dass auch die Übriggebliebenen, die vielleicht nicht anerkannt waren in der Gesellschaft, die arm waren oder im Vergleich die Witwe im Südsudan, dass auch sie die Chance haben, zurückzukommen in ihre Heimat. Und sie, ihnen soll man helfen. Und da ging es nicht um helfen wie, ich pack mal den Koffer und ich mache wirklich sicher, dass die Leute auch aus unserem Dorf rausgehen. Nein, mit Gold und Silber sollte man ihnen helfen, mit Tier und Gut, damit sie die Chance hatten, zurück in ihre Heimat zu gehen. Dem nicht genug. Der König legt eins drauf, denn er sagt, außerdem, was ihr aus freiem Willen für das Haus Gottes zu Jerusalem gibt. Finde ich sehr spannend. Ein König aus einem anderen Volk, der nicht, kein Jude war, es war klar, dass die Leute aus dem Persischen Reich bereit waren, für das Haus Gottes, für den Tempel der Israeliten, ihr Hab und Gut zu geben. Was für wohlwollende Gastgeber haben die Juden in dieser Zeit im Persischen Reich erlebt? Was für ein barmherziger König, Kyros und was für ein gnädiger und barmherziger Gott, den Israel hat und hatte, dem das aufs Herz gelegt wurde, dem König das weiterzugeben. Wir lesen in den ersten zwei, im ersten Vers, dass Gott das Herz des Königs berührt hat, damit die Rückkehrung, das Versprechen, das Gott seinem Volk gegeben hat, auch eingehalten wurde. Ein aktives Mitgestalten, ein aktives Mitfinanzieren von Fremdlingen, das hat mich sehr fasziniert. Die Frage, die sich da bei mir stellt und die ich Ihnen mitgeben möchte, was hat das mit uns zu tun? Und ich möchte gar nicht viel darüber reden, sondern möchte Ihnen eine Frage dazu stellen. Wer möchte ich in diesem Textabschnitt sein? Der König, der Menschen mobilisiert, um auf die Schwachen hinzuweisen? Der einheimische Perser, der dem Fremdlingen hilft mit Materiellem, mit Geld und Gut? Sogar mit Dingen, die er nicht für sehr wertig empfindet, denn er war kein Jude, er war nicht derjenige, der nachher im Tempel anbetet, aber er hat sein Geld zur Verfügung gestellt. Oder möchte ich der beschenkte Jude sein und lernen, dankbar Geschenke anzunehmen? Oder ist es auch alles drei, was ich aus diesem Text, aus diesem Vers mitnehmen möchte? Mobilisierender für Menschen in Not, Geber für Menschen, die Hilfe nötig haben, Empfänger, da auch ich in meinem Leben hilfsbedürftig bin. Vielleicht ist das auch was, was Sie mitnehmen können, das Jahr 2021. Gibt es irgendwie Punkte, an denen ich daran arbeiten möchte oder diesen Vers mir zu Herzen nehmen möchte? Zum Schluss möchte ich noch, wie versprochen, auf dieses zweite Kapitel eingehen. Das Verzeichnis der Heimkehrer. Wie schon erwähnt, die Familien sind erwähnt, Namen sind erwähnt, Zahlen sind erwähnt. Und ich möchte dazu einen Vers vorlesen aus dem Kapitel 2, der Vers 64. Das ist so der Abschluss. Da heißt es, die ganze Gemeinde zählte insgesamt 42.360, ausgenommen ihre Knechte und Mägde. Diese waren 7.337, dazu 200 Sänger und Sängerinnen. Und dann werden sogar noch die Maultiere aufgelistet mit Zahl, die Kamele, die Esel, die Pferde und so weiter. Mich hat es beim zweiten Hinschauen sehr berührt. Ich war erstaunt und es hat mich fasziniert, dass sie erwähnt sind. Die Bibel erwähnt jeden Einzelnen. Den Vater, die Kinder, Namen sind geschrieben in der Bibel von denen, die zurückgekehrt sind. Bei Gott zählt jeder Einzelne. Bei Gott wird darauf geachtet, dass niemand zurückgelassen wird. Alle haben es verdient, mit Namen erwähnt zu sein. Leider, wie ich vorhin schon gesagt habe, gibt es weiterhin viele, viele Menschen. Die UN sagt 80 Millionen Menschen auf der Flucht im Jahr 2020. Wie sehr würde ich mir wünschen, dass ihre Namen irgendwo aufgelistet sind, dass sie nicht nur irgendeine Volksgruppe sind, sondern jeder Einzelne mit Namen berücksichtigt wird, weil jeder eine Würde, jeder einen Namen und jeder es verdient hat, auch wenn die Welt so groß ist, beachtet und berücksichtigt zu werden. Ich habe dazu einen kleinen Videoclip mitgebracht, den ich Ihnen gerne zeigen möchte. Thank you. Ein Ausschnitt und sicherlich der dramatische Ausschnitt, der so gezeigt werden kann. Aber er hat mich berührt, weil jeder Einzelne einen Namen hat. Gott möchte, dass zum Schluss alle Namen bei ihm im Buch des Lebens geschrieben sind. Nicht nur die, die irgendwo ein Zuhause haben und eine Gemeinde haben, die Zugang zu Bildung, zu Gottes Wort, zu Gemeinschaft unter Christen haben, sondern besonders auch diejenigen, die auf der Suche sind nach einem neuen Zuhause. Und ich lade Sie ein dazu, mit zu kämpfen und mit zu leiden, damit die Geschöpfe Gottes eines Tages Kinder Gottes werden und Heimat und Heil und Erlösung in Jesus finden. Ich lade Sie dazu ein, mit dem, wie der König es auch getan hat, Mobilisierer und Geber für Menschen zu werden, die keine Heimat mehr haben, damit sie Heimat in Jesus Christus finden und nicht namenlos über diese Erde gehen. Denn zuletzt zählt nicht das irdische Zuhause, der Wohnort, an dem wir leben, sondern der Ort bei unserem himmlischen Vater im Himmel. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Barmherziger Gott und Vater, du bist barmherzig und wir haben Barmherzigkeit empfangen. In Liebe hast du uns angenommen, die Vergebung uns zugesprochen. Und wenn wir an die Israeliten denken, wie barmherzig der König zu ihnen war und wie barmherzig du warst, um ihnen ein neues Zuhause zu geben, ein Tempel, der Zugang zu dir, dann bitten wir dich, Herr, dass auch heute du noch Türen öffnest, damit Menschen, die auf der Flucht sind, ein neues Zuhause finden. Wir bitten dich, lass uns auch barmherzig sein mit denen, die nichts mehr haben. Lass uns wie den König Kyros sein, dass wir mobilisieren und geben und für die da sind, die nichts haben. Erbarme dich, Herr, über diese Situation in dieser Welt und komme du und schaffe du Neues. Amen.